CX Vibes, das monatliche Gespräch der Shift CX Plattform zu aktuellen Diskussionen und Trends in der CX Community mit Janine Kreienbrink und Cyril Luckzinger, moderiert von Björn Negelmann.
Hallo, ich darf alle ganz herzlich begrüßen hier zu einem weiteren CX Vibes im Juni. Unser neues Gesprächs- oder altes neues Gesprächsformat, was wir hier entlang der Shift CX betreiben, wo ich die Ehre habe, mich einmal im Monat mit der Janine Kreienbrink und dem Cyril Luckzinger hier auszutauschen zu den aktuellen Gesprächen, Diskussionen, News in der CX-Community. Und ich will auch nicht weiter viel mehr Vorgeplänke machen und darf hier auf der Bühne die Janine und den Cyril bei mir begrüßen. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo zusammen.
Ja, schön, euch dabei zu haben. Das erste Mal senden wir jetzt hier über Restream. Wir machen unsere Talks jetzt auch über Restream, weil das doch hier irgendwie ein angenehmeres Screen-Layout ist für den Stream. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Wie geht's euch? Echo.
Sehr schönes Echo, ja, edel.
Ich bin nur seitenverkehrt. Ich muss mich daran gewöhnen, dass ich, wenn da irgendwie meine Haare nicht sitzen, ich die andere Hand nehmen muss.
Genau. Also, ich hatte schon jetzt...
Ja, sorry, sag du.
Alles gut, ich wollte dich nicht unterbrechen. Das Licht kommt von der falschen Seite jetzt hier im Bild für dich.
Genau.
Genau, wir sprechen ja hier einmal im Monat über Aktuelles aus der CX-Community, aktuelle Diskussionen, aktuelle Berichterstattung, Themen, Posts etc. Ihr beide seid Experten in diesem Themenfeld. Janine, du bist schon lange in dem Umfeld CX-Beraterin, machst dein mit dem CX-Doing auch ein Befähigungsprogramm für CX-Manager und CX-Interessierte. Cyril, du kommst aus dem Hause der Schweizer Post, berätst aber auch extern und bist auf LinkedIn ganz massiv bei dem Thema unterwegs, schreibst da viel, publizierst da viel, beobachtest die Community. Und deswegen freut es mich jedes Mal einmal im Monat, mich mit euch hier austauschen zu dürfen und von euch die aktuellen News einzuholen. Was geht denn so da draußen? Wie war der Mai für euch?
Wie war der Mai? Also ich war, muss gestehen, ich war diesmal nicht ganz so LinkedIn-aktiv wie sonst, weil ich in einem Webinar-Projekt drin hing, wirklich drin hing, stundenlang jeden Tag. Und von daher, ich bin diesmal nicht ganz so up-to-date wie sonst, muss ich vorweg geben. Aber ich habe trotzdem ein paar spannende Sachen mitgebracht, natürlich.
Sehr schön. Zürich.
Ja, ich war eben noch im Freibad. Jetzt ist Frühling, ja, aber das Wasser war 18 Grad, aber war schon, jetzt habe ich einen ganz kühlen Kopf. Und eben habe ich vorhin noch meine beiden Impftermine für Corona-Impfung erhalten. Jetzt bin ich richtig
sozusagen
beflügelt.
Heute der Glückstag komplett. Ne?
So etwas, ja, Ähnliches. Und ich habe den Eindruck, es läuft geballt viel. Es ist manchmal fast schwierig, den Überblick zu behalten, was da in der Dach-Community alles abgeht. Leute verändern sich, verlassen Firmen, bauen an anderen Orten wieder neu auf, Prioritäten verschieben sich. Es ist also sehr, sehr spannend, wie sich diese CX-Community entwickelt und macht.
Ja, du publizierst da viel. Was waren deine wesentlichen Posts diesen Monat, Cyril?
Also der große Inhalt war dieses Mega-Interview mit der Ines Siemdahl, die du ja vor mir bei dir hattest. Und ich habe dann letztendlich die sprachliche oder textliche Abfassung. Und dort ist auch das Thema, das sie oder wir auch verschiedentlich schon gehabt haben, eben dieses Zusammenhangsdenken oder diese Zerstückelung von Zusammenhang. Sie hat sogar mir gegenüber im Interview gesagt, eben die ganze menschliche Kultur sei im Moment eine in Silostrukturen, und das hat schon was an sich, wenn man sich mit den Themen befasst. Und ich habe Freude, wie meine Community jetzt auf diese doch zum Teil auch sehr philosophischen oder tiefschürfenden Überlegungen von Ines Siemdahl sehr positiv reagiert und das auch als Bereicherung wahrnimmt. wenn CX-Highlights aus der ganzen Welt, ich habe immer wieder auch berichtet, dass Singapore Airlines eines der ganz tollen Beispiele ist. Und wir alle wissen, dass die Flugbranche die am heftigsten betroffene Branche ist in dieser ganzen Corona-Zeit. Und die haben aber weitergemacht in ihrer ganzen Experience und haben jetzt so eine Klangidentität noch geschaffen. Und diese Klangidentität haben sie da in Budapest einstudiert nach einer, die Idee dahinter war, wenn Blumen sprechen könnten, also Batik und so. Und die haben also das, wenn man Musik auch gerne hat und sich mit dem beschäftigt, wie sie da vorgegangen sind, sie haben so 3 Tracks gemacht, also in der Lounge. Wenn man an Bord ist und wenn man dann landet und mit dem werden sie diese ganze Marke Singapore Airlines noch zusätzlich aufladen in einer unglaublichen Perfektion. Das ist dann, wo ich dann sehe, hey, es gibt auch Firmen, die in ganz schwierigen Phasen das Zeugs auch weiterentwickeln. Ich meine, das ist ja die Creme de la Creme, wenn man die Markenidentität und da so mit der Passenger Journey miteinander verkuppelt und macht etc. und so. Das ist mir auch aufgefallen da.
Aber die Frage, ich habe das auch so gelesen, bin da nicht so eingetaucht. Haben Sie sozusagen diese Klangwelten auf Basis sozusagen von Nutzer, von Kundeninterviews und Kundenanalysen tiefgehend entwickelt dann? Oder haben Sie gesagt, okay, Sie möchten halt interessante Klänge haben, interessantes Ambiente und wir entwickeln was? Das ist ja war für mich noch so ein bisschen die Frage. Ich hatte dann aber auch nicht die Zeit, da tiefer einzutauchen. Hast du da noch ein bisschen mehr?
Ja, sie hatten so in meiner Meinung war es das Zweite. Also sie wollten da schon machen, aber sie haben ja verschiedene Kulturkreise, die sie ansprechen müssen. Inder reagieren anders als Europäer oder Nordamerikaner. Ja. Und ihnen ist es vor allem darum gegangen, in diesem CICD-Gedanken oder Design-Gedanken, also diese Lücke, die sie noch bis jetzt haben, dass man an einem Touchpoint, egal ob das irgendwo auf der Welt ist, mit ähnlichen Klängen und mit einer Klangidentität auch begrüßt wird. Und ich fand das sehr spannend. Es gibt verschiedene Filme, die das professionell aufzeigen, wie sie da vorgegangen sind. Und das ist absolut verrückt. Also ich denke, das ist einfach inspirierend zu sehen, wie weit man solche Dinge auch weiterentwickeln kann. Mhm. Und das Bemerkenswerte ist, dass sie gerade diese Phase jetzt auch genutzt haben, das zu tun. Und das zeigt auch auf, dass sie in Perspektiven denken. Und zeigt auch die Vielschichtigkeit unseres Themas. Ich möchte jetzt nicht plädieren, dass jede Firma sich jetzt noch unter CX-Management eine eigene Klangidentität zulegt, aber es geht ja auch um diesen Mix, den wir auch schon gehabt haben, dass man das Brand-Management und die Customer Experience auch enger verzahnt miteinander. Das ist eigentlich meine Kernaussage damit.
Ja, Cyril,
da sind wir ja nochmal.
Entschuldigung. Ich kann dir da wieder mal nur zustimmen, was die Vielschichtigkeit angeht. Mir ist das aufgefallen, als ich jetzt, ich bin gerade, wie ich ja eben schon erzählt habe, mittendrin in der Erstellung von einem Webinar rund um Customer Experience Management für Anfänger und so leicht fortgeschritten. Und mir ist auch bei der Ausarbeitung, also ich habe das auch noch nie so intensiv und so breit gefächert für mich ausgearbeitet und mir ist auch aufgefallen, was da für Punkte reinfliegen. Also ich war doch selber erstaunt, dass ich doppelt so lange gebraucht habe, wie gedacht, weil einfach so viel da drin hängt in dem ganzen Thema. Beeindruckend.
Aber da sind wir ja irgendwie im Detail, müssen wir ja doch uns spezialisieren und jetzt zurückgehen zu deinem Interview halt mit der Ines und meinem Gespräch ja auch mit ihr und was sie halt gesagt hat, dass wir viel zu sehr zerstückelt denken an dieser Stelle und nicht ganzheitlich genug. Wir müssen trotzdem immer wieder diesen ganzheitlichen Rahmen hinkriegen. So, das ist ja dann immer wieder ein Spagat, der gerade insbesondere, wenn es halt um verteilte Köpfe, um verteilte Hoheiten in Organisationen geht, dann halt ja hoch X sozusagen vervielfältigt, oder? Die Komplexität. Also, das einerseits richtig hinzukriegen, die Spezialisierung als auch die Ganzheitlichkeit zu wahren und das dann noch in den verschiedensten Abteilungen mit den verschiedensten Köpfen, mit den verschiedensten Verantwortlichkeiten und Hoheiten und Ideen, die dahinter stecken.
Ja, das Konzept Customer Experience Management lässt sich ja wunderbar skalieren vom Handwerkerbetrieb bis hinauf in den Großkonzern. Also es braucht jedes Mal eigentlich grundsätzlich jede Überlegung. Klar, ein Branding für einen Malerbetrieb hast du irgendwie vielleicht nach 2, 3 Sitzungen mit deinem Grafiker, und in einem Konzern ist die Umsetzung extrem vielschichtig. Aber letztendlich ist es dann auch wieder eine Frage auch auf die Fokussierung. Also diese Thematik haben wir ja überall im Geschäftsleben, oder? Auf was fokussiere ich mich und was will ich ganz besonders gut machen und woran knüpfe ich das Leistungsversprechen? Und hier ist dann wieder die Frage des, welchen Credibility Gap erzeuge ich, oder? Also rein kommunikativ, wo ist meine Sicht der Dinge und wo ist die Sicht der Kunden? Also ich plädiere immer auch wieder dafür, wenn man sich in fast akademischen Diskussionen drin bewegt, einfach auch wieder einmal vielleicht eine Skalierung macht auf eine Meta-Ebene oder wieder absenkt, weil die Grundzusammenhänge sind letztendlich überall die gleichen, oder?
Ich hatte dazu mit Marie Furukawa Kaspari, die im Lean-Management verankert ist, ein sehr spannendes Gespräch. Ihr hört mich noch, ne?
Ja.
Ja. Super, ja. Ich war gerade ein bisschen irritiert. Ich habe hier irgendwo falsch geklickt. Alles gut, ihr seid noch da und ich auch. Also ich habe mit Marie länger gesprochen und da ging es auch um ein ähnliches Thema. Also im Prinzip geht es ja darum, dass wir die Informationen, die vom Kunden generiert werden, also das, was er braucht, womit er vielleicht nicht zufrieden ist, dass die eben dahin kommt, wo sie hingehört. Und ich denke, das ist das große Thema und das macht es dann in einem kleinen Handwerksunternehmen manchmal genauso komplex wie in einem großen Unternehmen, dass die Information eben dahin kommen muss, wo sie hingehört. Und wie man das schafft, ich glaube, das ist die große Kunst. Und Dinge folgen dann der Information. Also so hat das im Prinzip Toyota auch aufgebaut. Und wenn Dinge der Information folgen, müssen wir also dafür sorgen, dass die Kundenerwartungen auch hingehören, wo sie dahin wandern, wo sie hingehören. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung. Ne? Wie schaffen wir das, dass die Verzahnung da ist im ganzen Unternehmen?
Da sind wir ja beim anderen Thema, was Janine, du ja noch mit eingebracht hast, wo du den Podcast vom Winfried Felser und Daniel Ringli und ihrem Gespräch halt auch mit dem Marc Wagner herausgestellt hattest, wo es ja auch so ein bisschen geht, Verzahnung von Customer Experience Orientierung, aber auch den internen Werten und Einbindung der Mitarbeiter ja wieder, ne?
Ja, ich fand ich habe da heute reingehört und ich bin an einem Satz von Marc Wagner hängen geblieben, dass man, also das ist eben, wenn man dieses Thema EX, ne, Employee Experience und CX, Customer Experience zusammenbringen will und die Mitarbeiter eben dahin bringt, dass sie auch gerne für den Kunden arbeiten, dann hängt das ganz stark damit zusammen, dass sie auf etwas stolz sein können, was sie tun. Und wenn man auf das Unternehmen und das Produkt, was man herstellt, stolz ist, dann fällt es natürlich auch viel leichter, das zu verkaufen und das auch entsprechend zu verkaufen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also das ist viel wichtiger als diese Motivierungsprogramme und Müsli-Regelungen, wie Marc Wagner das ausgedrückt hat. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir einfach irgendwo arbeiten, wo wir auf das, was wir tun, stolz sein können. Und dann gehen wir auch ganz anders an die Themen ran, die jeden Tag auf uns eindreschen.
Ja, da dreht sich das dann wieder zurück zu Ines Indahl, dass wir halt diesen ein Verständnis dafür machen, warum wir das machen. Ja. Warum wir jetzt hier als Organisation existieren, warum Prozesse laufen. Sie laufen ja nicht zum Selbstzweck der Prozesse, sondern nach Möglichkeit, um einen Dienst am Kunden zu bringen, oder?
Ja, also genau, dass wir uns darüber im Klaren sind, wie wollen wir professionell wirken? Was sind wir als Unternehmen? Und ich fand das auch spannend. Das war wieder in dem Gespräch mit der Marie neulich. Hängt davon ab, ob ich in einem 5-Sterne-Unternehmen arbeite oder in einem kleinen Gastrobetrieb. In einem kleinen Gastrobetrieb gehe ich mit den Kunden ganz anders um als im 5-Sterne-Haus. Also, dass man weiß, wofür stehen wir als Unternehmen und wofür steht dann der Mitarbeiter auch. Das fand ich auch einen ganz spannenden Punkt.
Also, letztendlich geht es ja immer darum, dass man diesen Winfried Felser hat, das ja auch genannt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der Customer ist ja so ein generischer Begriff. Und was der Customer sicher nicht primär ist, dass er der Endkunde sein soll. Also viele gehen in ihren Konzepten immer vom Endkunden aus. Und der Customer ist eben, wir haben das auch schon hier gebracht und ich denke, man darf es auch wiederholen, weil jede Wiederholung dann auch wieder Vertiefung schafft, ist letztendlich in der ganzen Kette der nächstfolgende Kollege. Und wenn wir das nachher schaffen, muss in dieser Kette jede Handhabung oder Handreichung respektive jede Arbeit, die gemacht wird, in irgendwelcher Form auf die Kundenwertekette einzahlen. Und sonst macht sie keinen Sinn, oder? So wie ein Unternehmen ohne Kunden keinen Sinn macht. Und ich mag mich an dich erinnern, Björn, du hast ja bei uns einmal gesagt, so Start-up-Firmen sind ja am Anfang ganz nahe beim Kunden und dann werden sie größer und dann werden sie irgendwie gruppiert und gemacht. Und irgendwann ist der Zusammenhang für gewisse Abteilungen da, die gar keinen Kontext mehr zum Kunden haben, also den effektiven Kunden gar nicht mehr spüren, riechen oder auf den Kunden reagieren zu können. Und ich denke, spätestens dann wird es dann eben gefährlich, oder?
Mhm. Weil, komme ich ja wie immer wieder zu dem Punkt, dass bei aller Spezialisierung das CX-Thema, also der strategische Auftrag für das CX-Thema eigentlich nicht bei einer Stabsstelle liegen sollte, sondern immer bei einem Verantwortlichen aus dem Kundenservice, oder nicht? Also aus der Ecke muss es doch getrieben werden, weil die doch ständig in Kontakt und in den Gesprächen und im Austausch mit dem Kunden stehen und eigentlich von dort die Bedürfnisse ins Unternehmen halt immer reinzutragen haben, oder nicht?
Ja, klar. Also da bist du ja, da bin ich total nah bei dir, weil ich glaube, das ist die unterschätzteste Abteilung im ganzen Unternehmen, ne, der Customer Service. Ja. Das haben wir letztes Mal, glaube ich, auch schon angesprochen. Das können wir euch ruhig wiederholen, weil es so wichtig ist. Ich denke, das ist mit die wichtigste Abteilung, weil die jeden Tag beim Kunden dran sind, ne? Den Kunden am Ohr haben oder im Chat oder wie auch immer sie das heute machen. Und das ist ein wichtiger Punkt, um da eben, das ist wiederum darum, wie kommt die Information dann eben von diesen Damen und Herren dahin, wo sie hin muss. Und ich glaube, da besteht dann oft noch so ein Mismatch in den Unternehmen. Dass die da hängen bleiben oder man nicht weiß, wie man sie weitergeben kann. Ne, Informationen müssen halt fließen.
Ja, ja, das fließen, das ist natürlich das. Und man muss es selber, glaube ich, das erleben. Und da bin ich dann, ich hatte letztens mal in die ganzen, nochmal durch die Podcasts von Peter Pöhler durchgewühlt und war da auch bei einem Podcast mit Dennis Sievers hängen geblieben, wo es um Rockstar-Service ging, etc. Der Dennis Sievers ist ein Berater zum Thema Callcenter, etc. Ist relativ jung, hat aber eine Historie sozusagen, kommt aus der Hotellerie und hat dort das Geschäft mit dem Dienst am Kunden gelernt, sozusagen damit aufgewachsen und ist dann sozusagen das Thema Customer Service CX reingegangen. Müssten wir nicht eigentlich noch viel stärker, sondern das CX-Thema aus so einer Leuchtturmperspektive gucken, was kann die Gastronomie, Hotellerie eigentlich, was können wir aus denen viel stärker lernen und in die Prozesse reinbringen?
Ich muss lachen, weil ich habe ja eine ähnliche Story. Ich habe ja auch ursprünglich mal angefangen im Hotelgewerbe und bin dann da rausgegangen, aber das hat andere Gründe gehabt, sondern dieser Dienst am Kunden, der hat mir damals sehr zugesagt. Und ich denke, das ist ein gutes Beispiel, ein gut geführtes Haus. Da sind alle Abteilungen oder jedem, den du begegnest als Gast, ne, wenn du durch die Hotellobby läufst und du hast einen Wunsch, dann wird dir auch der Page etwas bringen aus der Küche und umgekehrt. Also das ist, oder die Informationsvermittlung findet dann statt. Also ich denke, das ist ein gutes Beispiel, um das rüberzubringen, ja, in die anderen Welten.
Ja. Zürich, was ist deine Meinung dazu? Du denkst noch.
Ja, ich denke. Also ich denke, es ist ja immer sehr gut, so Parallelen zu finden und zu suchen. Und es ist ja immer gut, Parallelen zu haben, wo man selber Teil dieser Customer Journey ist. Oder wir haben das Beispiel Singapore Airline gehabt, wo du selber Passagier bist. Du gehst dort entlang. In einem, in der Hotellerie oder im Tourismus bist du auch Teil der Customer Journey. Die Schwierigkeit ist immer, diese Erkenntnisse dann letztendlich auf diese Problemstellung zu übertragen, mit der du konfrontiert bist in einem Unternehmen oder vor Ort. Oder wir können sehr viel aus solchen Dingen eben lernen. Aber jede Situation vor Ort ist dann eben auch wieder unterschiedlich und dafür plädiere ich eben, dass auch diese ganze CX-Analyse und diese Auseinandersetzung mit diesen Themen, das muss einfach eine Daueraufgabe sein im Unternehmen, die muss verortet sein, also die muss gemessen werden, wie wir das gesagt haben. Und wenn man das nur wieder 2-3 Monate nicht in der Konsequenz handhabt, wie es verdient werden soll, fällt man automatisch zurück. Und wir thematisieren ja auch manchmal so Lowlights oder hier, die man selber gemacht hat. Und ich sehe im Moment gerade, dass Firmen, die unter existenziellen Druck geraten oder sonst in Schwierigkeiten sind, so das Kundenerlebnis einfach sehr rasch zweitrangig wird. Wir haben in der Schweiz die Situation mit den Negativzinsen, also das ist ja ein Instrumentarium der Notenbanken zur Preisstabilisierung und da ist die ungewohnte Situation, dass man für Sparguthaben plötzlich zahlen muss und jetzt wurde dieser Schwellenwert, ab dem man diesen 0,75% zahlen muss, immer weiter runtergedrückt, oder? Und jetzt ist der bald dann irgendwo im mittleren Kundensegment angekommen und jetzt nützt natürlich plötzlich gar nichts mehr, wenn du super moderne Apps hast und das Gute etc. und plötzlich 800 oder 1000 Franken Guthabengebühren zahlen musst, oder dass du das Geld auf dem Sparkonto platzieren kannst. Also da ist jetzt eine komische Situation entstanden. Ich muss aber sagen, gerade die Banken, das habe ich auch in einem Monitor, der in der Schweiz veröffentlicht worden war, gerade die kleinen, übersichtlichen, regional stark verankerten Banken haben in den letzten Jahren ihre Aufgabe eigentlich recht gut gemacht. Also dieses Lowlight ist sehr aktuell, weil ich selber jetzt auch gerade betroffen bin, weil ich Liquidität halte aus bestimmten Gründen und ich eigentlich aber auch nicht bereit bin, da so 0,75% Zins drauf zu zahlen. Und das verschiebt natürlich die, also das hat dann ja nichts mehr mit Customer Experience da zu tun, oder? Also dann ist das immer ein Begriff, den wirft man dann plötzlich sehr stark auf die Seite, oder wenn es existenziell wird.
Ja, weil du dann als Bank sollst du ja Geld verwalten. Ne? Du gibst ja als Kunde dein Geld zur Bank, weil die das besser können als du selber. Davon gehst du aus. Und wenn die Bank das dann so gestaltet oder so gestalten muss, ich stelle das jetzt mal so dahin, dass du dann darunter leidest und im Prinzip weniger davon hast, dann erfüllt die Bank ja nicht mehr den Unternehmensgrund eigentlich. Ne? So, wenn man das so ganz platt ausdrücken darf.
Ja, die freuen sich aber, wenn du dein Geld in irgendwelche Risikoanleihen Investitionen reinsteckst, anstatt nur in Sparpläne. Aber vielleicht nochmal andere Themen. Zürich, du hattest noch Trendradar erwähnt.
Genau. Das letzte Mal habe ich ja den Trendradar erwähnt von Professor Nils Hafner und Harald Henn. Und in der Zwischenzeit ist in der Schweiz der Customer Experience Monitor herausgekommen. Und dieser wurde von der Firma Stimmt AG, das ist eine oder die Agentur für Customer Experience Management in der Schweiz, also die ersten, die Pioniere und die Autoren waren oder sind der Glenn Oberholzer und der Stefan Leuthold. Und im Unterschied zu diesem Trendradar haben jetzt die etwa 5000 Kunden oder 4000 Kunden befragt zu ihren Kundenerlebnissen der Unternehmen ihres Alltages, also Banken, Versicherungen, Krankenversicherung, Service Public und Einzelhandel. Und insgesamt von diesen 40 Firmen, die behandelt wurden, war das Ergebnis recht gut. Also der Durchschnitt war etwa knapp unter 4 auf der 5er Skala. Und die Autoren haben das da zusammengefasst in einer Broschüre, stimmt.ch, so wie das Wort stimmt.ch, kann man sich das runterladen. Und was wir gesehen haben dort ist, dass Service Public Unternehmen deutlich schlechter abgeschlossen haben. Mit Service Public Unternehmen meinen wir die beispielsweise Swisscom, aber auch die Post, für die ich arbeite, oder die Schweizerische Fernsehgesellschaft etc. Und das kommt eindrücklich daher, dass gerade für die Post oder der es sehr schwierig ist zu fokussieren. Also der Fokus von Zielgruppen, die Menge von Dienstleistungen, die wir haben, das ist eigentlich sehr hinderlich darin. Und dann kommt auch noch dazu, dass bei einer Post beispielsweise die Meinungsmache eher bei den Privatkunden ist, während eigentlich unsere eigentlichen Kunden, Geschäftskunden, die Firmenkunden sind. Also das ist auch sehr konträr. Aber es zeigt auf, dass eben bei den Firmen, die wirklich sehr gut oder überdurchschnittlich abgeschlossen haben, sich die Kundenzentrierung lohnt. Und ich schließe ab mit einem Beispiel. Sie haben da etwas rausgezogen, eben bei den Fokussierungen auf die relevanten Customer Journey. Beispielsweise der Bezug von Fremdwährung, der wurde sehr, sehr gut bewertet von den Kunden. Aber die Beratungskompetenz in Bezug auf Vorsorgeberatung im Alter wurde nur mittelmäßig beurteilt. Und es ist ja jetzt einfach zu sagen, welches für eine Bank langfristig wichtiger ist. Also bei einem Fremdwährungsbezug habe ich Laufkundschaft. Und das ist ja gut, wenn ich das gut mache. Aber das Wesentliche, wenn ich Kunden habe und die in der ganzen Lebenssituation eben berate und dort meine Beratungskonsequenz unter Beweis stellen kann, dann nützt die Mittelmäßigkeit eben in diesem Segment der Vorsorgeberatung wenig, oder? Also da würde ich jetzt eher sagen, das andere machen wir genügend oder genügend bis gut, also diese Fremdwährung, aber wir als Bank wollen in der Beratungskonsequenz bei Vorsorgelösung die Nummer 1 sein. Also das fand ich
aber
noch
das, meine. Das zeigt ja wieder, dass die Unternehmen doch an der Stelle dann eher kurzfristig im Hinblick auf ihren Kunden und die Kundenbeziehung agieren und nicht auf das langfristige, Beziehung.
Ja,
oder?
Das ist so, ja. Und zudem kommt eben die Frage der Fokussierung. Wo schulst du, was machst du, oder? Und ich denke, das ist, wir plädieren, oder ich habe ja auch immer wieder erwähnt, mir fällt es auf, dass Kernprozesse wahrscheinlich oftmals vernachlässigt werden, weil dort bildet sich ja das Kundenerlebnis. Alles andere ist auch wichtig, aber irgendwo muss man Prioritäten setzen und die wirklich dann gut machen, oder?
Wir sind schon wieder fast am Ende. Worauf freut ihr euch im Juni?
Der Cyril freut sich bestimmt aufs Freibad.
Ja, jetzt gehe ich dann wieder täglich schwimmen.
Gibt es irgendwelche Highlights, Veranstaltungen, auf die ihr schon wartet?
Ja, du hast das vorhin so, wie hast du es vorhin genannt? Befähigungsprogramm für CX-Manager. Wir haben da ja gerade eins laufen und der nächste Termin ist im Juni. Das ist jetzt das vorletzte Mal dann. Und freue ich mich ganz besonders drauf, weil wir haben letztes Mal, also es war ganz spannend, eigentlich ging es darum, wie man die CX-Strategie ins Unternehmen reinbringt, und wir haben dann das so weit runtergebrochen, dass es eigentlich nur darauf hinauslief, wie schaffen wir es, dass man eine Kollaboration zwischen den verschiedenen Abteilungen hinbekommt, und dann haben wir das wirklich runtergebrochen auf, wie mache ich den nächsten Workshop. Das fand ich ganz spannend, deswegen freue ich mich auf die Fortsetzung davon.
Sehr schön. Zürich.
Ja, und ich bin daran, so eine Übersicht der CX-Community zu erstellen. Das sollte eigentlich so ein extra Artikel werden. Und ursprünglich war das eine Liste von CX-Autoren. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich doch einige kenne, die jetzt bis jetzt weniger Artikel veröffentlicht haben, aber sonst positiv aufgefallen sind. Und jetzt versuche ich da einmal etwas. Und da können wir das dann mit eurem Wissen und so dann weiter ergänzen. Aber es ist schon so, dass da eine ganz, ganz tolle Community heranwächst in der Dachregion. Und der auch irgendwo einmal anfangen, wieder ein Gesicht zu geben. Das ist das, was mich im Moment ein wenig motiviert. Das ist mein nächstes Artikelprojekt. Und wenn ich das jeweils hier ankündige, oder, dann ist das für mich immer eine Verpflichtung, dass ich das nachher auch mache. Oder?
Genau. So war das auch mit dem Artikel von der Ines, den du ja angekündigt hast beim letzten Mal. Was ich noch spannend finde, hat's euch ja schon geschrieben, habt ihr jetzt aber auch nicht so mitverfolgt, diese Customer Experience World Games, finde ich ja spannend, da ist ja die Annika Björk auch mit dabei, mit der hatte ich letztens mal gesprochen, das ist ja so ein Spiel von Nimetropy, wo halt entlang einer gemeinnützigen Stiftung oder für eine gemeinnützige Stiftung die Customer Experience sozusagen entwickelt wird in verschiedenen Teams, die da gegenseitig wettstreiten, wie sie jetzt sozusagen das voranbringen, damit diese, das ist so eine Stress Management oder Reduction, also gegen Stress halt alles, was wie der Stress bei Kindern auch reduziert werden kann, gerade in der aktuellen Zeit etc. und wie die sich dann besser kundenorientiert positionieren können, damit diese Message sozusagen, diese Botschaft besser rausgetragen wird. Das ist sozusagen der Hintergrund für dieser Games, die halt irgendwie ja regelmäßig stattfinden, wo dann immer wieder verschiedenste Berater mit involviert sind, wo sie halt immer per Video so Feedback-Gespräche machen, also einfach mal suchen unter Customer Experience World Games. Ganz spannendes Projekt, finde ich, an der Stelle. Ja, dann bei uns freuen wir uns natürlich auf das Thema Chatbots, ne? Das Chatbot und Customer Service Automation, da war ja gerade aktuell die Konferenz beim Harald Henn. Auch aktuelle spannender Podcast bei Peter Pöhner zu finden mit der Sophie 100 Mark. Und am 24. Juni haben wir dazu auch noch wieder eine virtuelle Konferenz, auch ein spannendes Thema. Haben wir noch irgendwas vergessen?
Ja, deine Kollegin, die Susanne, hat ja auch den Joachim Heidegger dann irgendwie eingeladen, ne, von der hat sie doch gemacht, gell? Weil ich vermisse bei den ganzen Übersichten immer noch so ein bisschen die absoluten Praktiker. Es wird ja dann doch immer so ein Fokus auf die Berater gelegt, gerne mal. Ne? Das ist, ich bin ja auch eine. Und das fand ich so schön, dass die Susanne das aufgegriffen hat. Und Joachim Heidegger von der ENBW, der ist da Customer Experience Manager, aber eben im internen Bereich, in der IT, um seine Kollegen zu erfreuen. Und finde ich total schön, dass sie ihn eingeladen hat zum Gespräch.
Ja, auf jeden Fall. Also, das war's. Haben wir doch einfach mal wieder eine schöne halbe Stunde gehabt. Vielen Dank für den Austausch, vielen Dank für den Feedback auch da draußen. Die Ines hat sehr zugehört, die hat dann nochmal immer wieder unterstützt, das Thema Purpose, ganz wichtig. Der Winfried Faeser war da draußen, hat ein bisschen was kommentiert, hat vorhin gar eingeblendet. Vielen Dank fürs Zuschauen, auch alle weiteren, die nur still zugeschaut haben. Schön, dass ihr dabei wart. Wir treffen uns wieder im nächsten Monat am ersten Mittwoch im Juli und das ist der erste Mittwoch. Jetzt werde ich langsamer. Ich glaube, es war der 7., ne? Kann das sein? Das Datum habe ich mir nicht vorher sauber rausgesucht, aber es ist der 7.7.
Der 7., genau. Ja. Jetzt habe ich da auch den Termin. Der 7.
Genau. Also, in diesem Sinne, ihr bleibt noch drin, beziehungsweise wir verabschieden uns hier von der Bühne, aber ihr bleibt drin und wir verabschieden uns aus dem Stream. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war's. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Am ersten Mittwoch des Monats. Live um 17 Uhr auf YouTube und LinkedIn. Und im Nachgang als Podcast-Folge auf den gängigen Plattformen.